Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir haben es ja bis hierhin geschafft, auch durch Abstand halten, durch Hygiene, dass wir diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update.
Seit einigen Tagen schon gehen die ersten Kinder in Deutschland wieder in die Schule. Mit Abstand und halben Klassen, zum Teil mit Masken, aber immerhin. Völlig unklar ist noch, wie sich diese Schulöffnungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. Gleichzeitig ist aber schon geplant, dass in den kommenden Wochen immer mehr Schüler wieder in die Schule gehen werden. Nur wie sicher oder wie problematisch ist das eigentlich? Darüber will ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Der sitzt in seinem Homeoffice in Berlin. Herr Wildermuth, kann die Wissenschaft sagen, Schulöffnungen sind okay oder Schulöffnungen sind gefährlich? Gibt es da eine einfache Antwort?
Ja, so klare Antworten hört man von keinem Forscher und das natürlich aus gutem Grund. Es gibt auch ganz verschiedene Wege, wie man diese Frage überhaupt angehen kann. Und je nachdem, welchen wissenschaftlichen Blickwinkel man da wählt, sind die Antworten dann auch recht unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel die mathematischen Modelle. Deren Fazit hat der Berliner Tagesspiegel in einer Schlagzeile zusammengefasst. Schulöffnungen könnten zu einem drastischen Anstieg der Infektionen führen. Und zwar Ende des Jahres könnte die Kapazität der Intensivbetten dann deutlich überschritten werden. Und deutlich heißt ja nicht um ein paar Prozent, sondern um das Vierfache, also ein dramatischer Effekt.
Das klingt aber so, als sollte man die Kinder besser zu Hause lassen, oder?
Ja, Modellrechnungen, die sollen Möglichkeiten ausloten, aber die sollte man nicht für bare Münze nehmen, sondern die muss man so ein bisschen interpretieren. Und deshalb habe ich auch ein bisschen rumtelefoniert bei zwei Mathematikern. Eins der Modelle stammt von der Technischen Universität Berlin. Da habe ich mit Kai Nagel gesprochen. Das andere von der internationalen Gruppe, die nennt sich MOCOS, Modeling Coronavirus Spread. Da ist Thomas Götz aus Koblenz beteiligt. Und beide sagen, dass sie diese drastischen Prognosen natürlich nur dann wirklich Realität werden, wenn man auf steigende Infektionszahlen am Ende gar nicht reagieren würde. Das ist aber nicht realistisch. Also konkret haben diese beiden Forschergruppen durchgerechnet, was passiert, wenn die Schüler zurück können, und haben dann zum Beispiel gesagt, wie sieht's aus, wenn die nur 40% der vorherigen Kontakte haben? Oder sie haben 60%, und das führt zu deutlichen Unterschieden. Und das spricht in jedem Fall dafür, innerhalb der Schule auf möglichst viel Abstand zu achten und zum Beispiel halbierte Klassen zu haben oder die kleinen morgens und die größeren nachmittags zu unterrichten, um das zu entzerren. Die Modelle zeigen aber auch, die Schulen sind wichtig, aber natürlich nicht alleine. Es ist genauso wichtig, was passiert in der Gesellschaft insgesamt. Da wird ja in diesen Tagen auch immer mehr geöffnet. Und Thomas Götz und Kai Nagel sind sich einig, es gibt hier ein fragiles Gleichgewicht. Wir haben nicht viel Spielraum. Also wenn geöffnet wird, werden die Zahlen steigen. Und da muss man eben im Zweifelsfall auch schnell wieder reagieren.
Das war die Sicht der Mathematiker. Jetzt beschäftigen sich natürlich auch Virologen mit der Schulfrage. Was sagen die?
Da gab es in letzter Zeit zwei Veröffentlichungen. Einmal aus Berlin, Christian Drosten, eine zweite aus Genf. Die haben geguckt, wie viel Virus haben eigentlich Kinder im Rachen. Und zu ihrer Überraschung haben sie festgestellt, die haben im Grunde genauso viel Viren wie die Erwachsenen im Mund. Und das heißt im Umkehrschluss, die sind wahrscheinlich genauso infektiös. Und das gilt sogar dann, wenn sie selber überhaupt keine Symptome entwickelt haben. Für mich war da auch verblüffend die Studie in Gangelt. Da haben sich die Forscher nämlich auch angesehen, wie sich das Virus in Familien ausbreitet. Und wenn ein Erwachsener das Virus in eine Familie aus Vater, Mutter, Kind bringt, dann steigt das Risiko von in Gangel derzeit ungefähr 15% auf 35%, also das verdoppelt sich gut. Wenn dagegen das Kind das Virus in diese Familie bringt, dann steigt das Risiko der Eltern auf fast 70%, also auf den vierfachen Wert. Also da scheint es doch so zu sein, dass Kinder eine besondere Rolle haben, aber auch da sind es nicht 100%, also Kinder sind auch keine Autobahnverviren.
Wie wichtig ist denn die Frage, beziehungsweise was weiß man darüber, wie leicht sich die Kinder anstecken? Sie geben es weiter, das haben Sie gesagt, aber wie leicht stecken sich die Kinder an?
Ja, das ist sozusagen die zweite Seite der Gleichung, die ist genauso wichtig. Und dazu gibt es mehrere Studien. In der kleinen italienischen Stadt Vaux hat man einen Großteil der Bevölkerung untersucht und da haben Grundschulkinder viel geringeres Risiko gehabt als zum Beispiel Jugendliche und Erwachsene. Dann gibt es eine aktuelle Studie aus China. Da haben die Autoren bei Kindern und Erwachsenen vergleichbares Risiko gesehen, aber Die haben auch geguckt, wie viele Kontakte haben die Leute eigentlich. Und Kinder haben viel mehr Kontakte. Und deshalb sagen sie, bei jedem einzelnen Kontakt haben Kinder im Grunde ein geringeres Risiko. Und dann gibt es noch einige Studien, die Schulen selbst sich angeschaut haben. In Frankreich gibt es eine Schule, da haben sich 40% der Schüler und Lehrer angesteckt. Also ein extremer Wert. In New South Wales, in Australien dagegen, gibt es kaum Ansteckungen in Schulen. Das ist allerdings nur eine Vorab-Auswertung, die machen immer noch weiter. Da kann also noch was hinterherkommen. Also eine verwirrende Datenlage.
Allerdings ziemlich widersprüchliche Daten. Was machen wir denn jetzt daraus?
Ja, also man kann sagen, anders als bei der Grippe, bei der spielen die Kinder wirklich die entscheidende Rolle für die Verbreitung, scheinen Kinder für Covid-19 nicht ganz so wichtig zu sein. Trotzdem, Kinder bewegen sich viel, die schreien, das alles bringt das Virus in die Luft. Kinder haben viele Kontakte, sie stellen auch Verbindungen zwischen Generationen her. Und die mathematischen Modelle, die zeigen, Schulöffnungen können dieses Potenzial sozusagen dem einen Weg eröffnen. Und Christian Drosten hat unter dem Strich den Eindruck, dass das Risiko gerade für kleinere Kinder geringer ist. Das würde dafür sprechen, erstmal die Grundschulen aufzumachen. Aber natürlich, die Virologie ist da nur ein Element. Die sozialen Rahmenbedingungen sind genauso wichtig. Und die sprechen natürlich dafür, Abiturklassen aufzumachen, Klassen vor dem mittleren Schulabschluss. Und Drosten sagt, man muss dann wirklich auf den Kontakt innerhalb der Schulen achten. Da darf es keine Situationen wie in Ischgl geben. Also große Pulks auf dem Schulhof müssen aufgelöst werden. Und vorher und nachher sollten die Kinder auch nicht zusammen zu eng stehen. Also da muss man vorsichtig vorangehen und im Zweifelsfall gegensteuern.
Gibt es denn auch schon Aussagen zu den noch kleineren Kindern, also zu den Kita-Öffnungen, über die ja auch nachgedacht wird?
Also die Tendenz ist, die stecken sich nicht so leicht an. Da muss man so ein bisschen abwarten. Also da kommt sicher auf den Bedarf der Eltern an. Und Christian Drosten hat da einen interessanten Vorschlag in seinem Podcast gemacht. Wieso nutzen wir nicht die freien Testkapazitäten und testen Kita-Kinder so alle 2 Wochen? Und wenn sie dann kein Virus in dem Moment haben, dann könnten sie auch mit gutem Gewissen zu Oma und Opa gehen. Also da könnte man neue Wege finden, mit dem Risiko umzugehen.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth. Mehr Informationen zur Corona-Krise auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek.